Der Rasenfunk-Kurzpass. Der zweite WM-Finalist 2018, er ist gefunden und er heißt Kroatien. Wie kam es dazu? Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Böker vom Kicker und Uli Hebel von DAZN, jetzt hier im Kurzpass. Thomas, Uli, seid mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, grüß dich, I'm coming home.
Ja, walking home, so ein bisschen, it's going home, football is going home. Das hat sich jetzt ganz gut getroffen, dass ich hier die große Runde der England-Experten aufgemacht habe, noch nicht wissend, dass das letzte Spiel für England sein würde bei dieser Weltmeisterschaft. Thomas, sag mal, woran hat es gelegen, dass es gegen Kroatien in Verlängerung mit 1:2 verloren ging?
Ja, simpel gesagt, manchmal ist es ja auch gar nicht so kompliziert, simpel gesagt, weil sie nach dem 1:0 nicht konsequent nachgelegt haben. Mhm. Die Chance dazu wäre da gewesen, namentlich vor allem Lingard, der das 2:0 hätte machen müssen. Und dann wäre das Spiel insofern sicher anders verlaufen, als das für Kroatien noch viel schwieriger gewesen wäre, zurückzukommen. Und ja, was mich erstaunt hat, war, dass England nach oder zu Beginn der Verlängerung dann eigentlich wieder ganz gut drin war, nachdem es ja eigentlich eher danach aussah, dass sie sich in diese Verlängerung reinretten mussten. Mhm. Ja, und dann aber zwei Abwehrfehler in einer Situation oder drei sogar streng genommen und dann wird man eben von so einem Spieler wie Mandzukic bestraft.
Uli, kannst du dir erklären, warum England zwar Anfang der Verlängerung nochmal ein bisschen nachlegen konnte, aber nicht reagieren konnte auf die immer stärker werdenden Kroaten in der zweiten Halbzeit. Man schien ja das Spiel im Griff zu haben und als man es dann entgleiten sah, konnte man da irgendwie nichts mehr gegen tun.
Erinnerst du dich an den letzten Kurzpass, den wir miteinander gespielt haben? Da habe ich ein paar Fragezeichen aufgeworfen, unter anderem das, dass ich mir nicht ganz sicher war, wie diese Mannschaft denn mit Konkurrenz umgeht. Das bedeutet, in der Ära Southgate, ich will ihm jetzt noch nicht zu nahe treten, das machen wir später, werde ich das tun.
Okay.
Aber in der Ära Southgate ist eines klar auffällig, in den Spielen, wo der Gegner ansatzweise gegenhält, haben sie keinen Plan B. Und das meine ich jetzt noch nicht mal im taktischen Sinne, das ist ebenfalls so, aber vor allen Dingen einfach mental. Und das ist jetzt gar nicht der große Vorwurf an die Mannschaft, die sind wahnsinnig jung. Das sind Spieler, die alle irgendwann mal Führungspersönlichkeiten werden können, die es aber noch nicht sein können. Die sind mitten im Prozess. Das ist so das, was ich mir auch immer wieder selbst bei aller Kritik überschreibe, dass ich sage, der Prozess ist sehr früh sehr weit gegangen, weiter als das der Plan war. Ist erstmal gut, aber die beiden Führungsspieler, die ich jetzt da ausmachen würde in diesem Kader, namentlich Kane und Henderson, die haben sich gestern ein bisschen rausgenommen. Henderson hatte einfach nicht den besten Tag, er hat vieles probiert und Kane war nicht da. Schlicht und ergreifend. Vielleicht ist es auch gar nicht seine Aufgabe als Mittelstürmer, vielleicht war das auch taktisch so geplant, dass man ihn wirklich ausnahmslos in der Box lässt, aber das kurzum ist das, was mir ein bisschen gefehlt hat, dass da wirklich dann der eine vorangeht und einfach einfach Stress macht und dann nimmst du auch noch Raheem Sterling runter, der Einzige, der das gemacht hat, wenn er auch nicht als Typ jetzt derjenige ist, der vorangeht, aber wenigstens mit seiner Spielweise. Ich weiß, der kriegt viel Kritik auf der Insel, hat auch wieder nicht getroffen in dem WM-Turnier und so weiter, ich weiß, aber für mich derjenige, der da hätte draufbleiben müssen und damit ging es dann los. Also es war so ein Konglomerat aus persönlichen Dingen strukturell in der englischen Mannschaft, als auch ich habe gefunden, dass da zwei, drei fiese Entscheidungen von Coaching-Seite mit dabei waren und mir dann auch ein bisschen zu viel Ruhe fast an der Seitenlinie, sodass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass die wissen, worum es geht. So, also alles in allem klingt jetzt negativer, als es ist, aber du hast mich ja nach den Punkten gefragt, die ich denke, die verantwortlich sind.
Ich finde, dass da, also würde ich zustimmen und ich finde, dass man mit einer Figur zwei Dinge hätte lösen können. Einmal eben in dieser, was das Führungsvakuum angeht und dann auch eine Fehlbesetzung meiner Ansicht nach. Trippier hat es nicht schlecht gemacht auf der rechten Seite, aber Walker, das habe ich schon mehrmals gesagt, auch als wir gewonnen hatten, Walker ist kein rechter Innenverteidiger und der hat ja quasi drum gebettelt, da die Linie rauf und runter laufen zu dürfen, war dann aber eben die Idee des Trainers, ihn dorthin zu stellen, was von seiner Schnelligkeit her nicht abwegig ist, aber sobald er eben nicht Tempo aufnehmen konnte in Zweikämpfen oder wo es einfach nur darum ging, sich richtig zu stellen als Innenverteidiger, war er dann schon eben aufgeschmissen, was man ihm aber dann vielleicht auch als Letztes vorwerfen kann, weil es eben nicht seine Position ist. Also Walker nach rechts und dann eben mit Cahill eine Führungspersönlichkeit noch in diese Dreierreihe integrieren, der, ich weiß, nicht die beste Saison gespielt hat bei Chelsea, der aber eben doch auch über so viel Erfahrung verfügt, dass er sicherlich nicht schlecht gewesen wäre, um da gegenzuhalten. Und entsprechend dann auch das Ganze nochmal auch verbal dann vielleicht so zu transportieren von hinten raus, dass man das Ganze nochmal umdreht. Und die zweite Fehlbesetzung war für mich Sterling, nicht eher als Person, sondern auch als von der Position her, das ist kein Zentrumstürmer. Und er hat zwar um Kane herumgespielt, aber letztlich, wenn einer bei Manchester City so viele Tore von außen vorbereitet und auch schießt, dann fühlt er sich da eben am besten aufgehoben. Und eigentlich hat das Southgate vorher gesagt, er hat das System nach den Stärken der Spieler ausgerichtet und nicht umgekehrt. Und genau das ist eben im Fall Sterling und Walker nicht passiert. Und das muss man ihm ankreiden. Dass er jetzt da in der Coaching-Zone jetzt gestern, dass da zu wenig kam, stimmt auch. Aber das ist nun mal auch seine Art und dafür ist er auch lange gelobt worden, für seine Ruhe und seine Geduld mit den jungen Spielern. Und wenn er für sich das Ganze gestern schon, was es ja war, als Bonus empfunden hat, dann war es vielleicht dann auch verständlich, dass er irgendwann dann auch die Mannschaft nicht weiter stressen wollte und irgendwie dann, so kurios das klingt, aber auf ein Elfmeterschießen gehofft hat und ist dann schief gegangen. Aber er muss sich schon ein, zwei Sachen dann eben gefallen lassen, auch an Kritik. Aber man sollte das im Gesamtpaket trotzdem nicht über das über den guten Eindruck stellen, den er und die Mannschaft hinterlassen haben, weil sie eben, und das ist ihm zu verdanken, mutiger gespielt haben, extrem verjüngt haben, sich was Neues überlegt haben und so weiter mit der Dreierreihe, Neues jetzt für englische Verhältnisse auf dem Level. Und ja, von daher, gestern war es nicht gut, aber insgesamt kann man Southgate und der Mannschaft, glaube ich, ein ordentliches Zeugnis ausstellen.
Was mir noch aufgefallen ist, Uli, war, das ist jetzt dann doch eine taktische Feinheit. Also Kroatien startete in so einem 4-1-4-1, so wie man auch gegen Argentinien gespielt hat. Das wurde aber sehr schnell willentlich oder unwillentlich. Ich war mir da gar nicht so sicher, ob das eine Anweisung war oder ob das so ein Reagieren auf den Spielverlauf war, zu einem 4-3-3. Und vor allem in der zweiten Halbzeit ist mir ganz häufig aufgefallen, also neben dem, dass Perisic mit Walker, das haben wir jetzt ja schon thematisiert, mit dem irgendwann machen konnte, was er wollte, Ivan Perisic ein krass gutes Spiel gemacht. Also in der zweiten Halbzeit war er der entscheidende Antreiber. Ist auch kein Zufall, dass er dann dieses Ausgleichstor geschossen hat. Aber neben dem ist mir auch aufgefallen, dass Henderson ganz schön alleine war in der Zentrale. Modric und Rakitic haben so als Achter nach vorne verschoben. Immer mal wieder ist einer von beiden auf den Flügel gegangen. Modric war häufig dann auf dem rechten Flügel zu finden. Und in der Zentrale gab es aber riesige Lücken. Und da habe ich mich gewundert, warum helfen da nicht die anderen mit nach hinten? Es ging da ja zu großen Teilen noch darum, eine 1-0-Führung zu verteidigen.
Ich weise noch einmal hin auf den ersten Kurzpass, den wir in der Weltmeisterschaft miteinander bestritten haben, als ich genau das auch gesagt habe. Was machen die offensiven Leute, die an sich nach vorne gute Dinge mitbringen? Lingard, Ali, Sterling, Kane. Super nach vorne, aber alsbald die den Ball verlieren, hat England ein großes Problem und das haben wir gestern wieder gesehen. Und das ist, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich bin vollkommen dabei und das ist ja so erstaunlich, weil genau das Pfund der Engländer in Halbzeit Nummer 1 waren, dass nämlich durch die Mitte ging, was sie wollten. Henderson hatte Platz ohne Ende, konnte gemütlich verteilen, konnte sich wirklich noch überlegen, in 4-5 Sekunden spiele ich einen kurzen Ball, versuche ich ein Kombinationsspiel aufzuziehen oder schlage ich den einfach mal lang über die Abwehr drüber, die seltsamerweise auch wahnsinnig hoch gestanden hat bei den Kroaten in Halbzeit Nummer 1. Kurzum, ich glaube, dass Kroatien am Anfang wahnsinnig nervös war. Vielleicht war das ein taktischer Kniff, dass man da überlegt hatte, dass Dalic irgendwie gedacht hatte, vielleicht, wenn wir mehr über die Außen kommen, können wir England schaden. Die Flanken waren teilweise katastrophal. Also Vissalko hat eine komische erste Hälfte gespielt. Drinic war fast gar nicht da. Ja. Das wurde alles viel besser im zweiten Durchgang. Und dann eben, was du gesagt hast, die haben sich das Zentrum zurückerobert, haben, und das ist ja eigentlich so wahnsinnig leicht, weil du England so leicht ausrechnen kannst. Lingard, Ali, Sterling, Kane machen nichts nach hinten, sind aber auch jetzt nicht diejenigen Spieler, die wirklich körperlich so dagegen halten. Das heißt, du musst nur Jordan Henderson zusetzen. Und dann hast du das Zentrum zurückgewonnen. Und das habe ich mit Beginn des zweiten Durchgangs sofort gesehen. Modric und Rakitic sind nicht so gut reingekommen, auch in die zweite Hälfte. Das hat sich dann alles so im Verlaufe, so ab der 60., 65., 70. Minute noch stärker gegeben, sodass sie dann wirklich übernommen haben. Und das ist eine blöde Floskel, aber in dem Fall passt sie, den Engländern tatsächlich den Schneid abgekauft haben. Und Henderson stand mit von Minute zu Minute betröppelter da. Trotzdem, und auch da will ich nochmal hin, das war ein Fehler, den auszuwechseln und vor allen Dingen Dyer zu bringen und nicht Loftus-Cheek. Also ich hätte mir gewünscht, Lingard raus und Loftus-Cheek rein, dann hättest du nämlich ein bisschen mehr spielerisches Element aus der Mitte gehabt, um auch mit Körperlichkeit zu zeigen, Leute, das ist unser Spiel und nicht das der Kroaten, weil es gab überhaupt keine Notwendigkeit, die da wieder reinzulassen. Und
so war die Tür einen Spalt offen und da ist dann, ja, so jemand wie Ivan Perisic hält dann sein linkes Füßchen in diesen Spalt und dann steht es 1-1 und mit, es hätte ja auch mit etwas mehr Pech für England auch in der regulären Spielzeit schon locker das 1-2 fallen können. Wir erinnern uns an den Pfostenschuss von Perisic kurz danach und das war ja auch so eine Phase, in der England dann ganz schön viele Dinge produziert hat, die an so an ältere englische Mannschaften erinnert hat, also Pickford auf einmal wieder eher ein englischer Torhüter und nicht das, was wir über die weite Teile des Turniers von ihm gesehen haben. Sie konnten sich hinten raus nicht befreien, haben teilweise slapstickartig Bälle verloren. Aber worauf ich hinaus will, Thomas, ist, bevor wir jetzt gleich nochmal dann ein Fazit unter die englische WM ziehen, lass uns mal über Kroatien sprechen. Was hat denn Kroatien gut gemacht, bevor wir es jetzt hier so aussehen lassen, als hätte nur England ihnen den Sieg quasi auf dem Silbertablett überreicht? So war es ja auch nicht.
Nein, ganz so war es nicht, aber es war natürlich vom Spielverlauf schon extrem so, dass sie sie buchstäblich eben selbst zurückgeholt haben und deswegen ist es eher eine englische Niederlage als ein kroatischer Sieg. Das finde ich schon, weil dafür war Kroatien auch nicht so stark, dass man sagt, die haben die jetzt irgendwie an die Wand gespielt, sondern sie haben eben dann eben von der Schwäche der Engländer profitiert und das haben sie eben deswegen meiner Ansicht nach auch besser gemacht in der zweiten Halbzeit, wenn man die Systeme gegeneinander stellt, hätten sie von Anfang an auf den Außen eigentlich Überzahl schaffen können, wenn die Außenverteidiger konsequent mitgegangen wären, oder sie hätten eben dadurch das Zentrum öffnen können, weil die Engländer gezwungen worden wären, außen da wieder was auszugleichen, weil es Rebic und Perisic eigentlich nicht gelungen ist, zunächst die Außenverteidiger oder die englischen Bandenspieler Young und Trippier zu binden, konnten die selber mehr nach vorne laufen, weil eben die kroatischen Außenverteidiger sie nicht unterstützt haben entsprechend und dementsprechend war dieses Mittel dann weg und wie Uli schon sagte, sie haben es dann richtigerweise auch übers Zentrum versucht, aber die beiden von hinten sind dann aber auch konsequenter mitgegangen und haben dann eben es geschafft, dass Trippier und Young dann beziehungsweise dann später Rose nicht selber da offensiv irgendwie was veranstalten konnten, sondern eben mit Defensivaufgaben gebunden waren und so vorteilhaft das eben ist, dann mit 3 bis 5 Spielern hinten zu sein. Es sind dann eben auch nicht mehr viele übrig für vorne und vor allem dann fürs Umschaltspiel, weil ständig die Linie rauf und runter rennen kann dann auch keiner. Und deswegen war das dann, was die Kroaten dann besser gemacht haben und dementsprechend haben sie dann dadurch das Spiel in den Griff bekommen.
Mir ist das fast ein bisschen zu hart zu sagen, es war eine englische Niederlage als ein kroatischer Sieg, denn ich finde, das ist schon eine besondere Qualität, dass Kroatien, hätten die das 0-2 in der ersten Halbzeit kassiert, hätten, glaube ich, viele neutrale Beobachter gesagt, okay, das geht so in Ordnung, England war klar besser und sich so zurückzukämpfen, Stück für Stück, ohne einmal ausgewechselt zu haben und die haben ja schon zweimal über die Verlängerung gespielt, erster Wechsel erst in der 95. Minute, ich fand das wirklich bemerkenswert, sowohl vom physischen her, als auch von der Haltung her, als auch von dem, dass sie genau gespürt haben, die wackeln jetzt, die Engländer. Und wir können jetzt nach dem 1-1, hattest du das Gefühl, Kroatien geht auf die Entscheidung. Die wollten mit allen Mitteln, die sie hatten, sich das erzwingen. Und ich fand, das war ein besonderes Comeback von Kroatien.
Ja, aber das war eine Wechselwirkung. Du legst den Schwerpunkt auf das Kroatische, auf die kroatische Initiative. Ich sag, wenn die Engländer sich nicht unnötig zurückgezogen hätten, sondern ihr Spiel von der ersten Halbzeit durchgezogen hätten, aus was für Gründen auch immer sie das dann nicht getan haben, dann wäre das so in der Form nicht entstanden, weil nochmal, Kroatien war nicht überragend, sondern England hat sie stark gemacht. Dass man das dann so ausnutzt, das ist wieder eine gute Leistung, aber von der Grundanlage des Spiels habe ich jetzt nicht gesehen, dass da auf einmal Kroatien groß den Schalter umgelegt hätte, sondern England hat sich in seiner Führung mehr oder weniger ausgeruht und wohlgefühlt und war dem ihr Glauben dann erlegen, da nicht nachlegen zu müssen. Und das fand ich, war dann eher der Fehler. Und was man auch bei England auch kritisieren muss, Uli hat schon angesprochen, mit fehlenden Plänen B und C. Sie haben teilweise richtig schöne Standardtore gemacht und sich auch was einfallen lassen. 9 von 12 letztlich. Der Umkehrschluss ist aber eben auch aus dem Spiel heraus kam nicht viel an und kam auch nicht viel nach vorne. Und letztlich waren dann auch 6 dieser 12 Tore gegen Panama. Und ja, letztlich war es nochmal, es ist jetzt natürlich das Ausscheiden und da ist man logischerweise dann auch sehr kritisch mit den Engländern. Also sind ja auch alles Premier League Profis, also da muss man jetzt auch keinen, die muss man jetzt auch nicht in Watte packen. Aber dennoch ist, wenn man überlegt, wo sie herkamen, Stichwort WM 2014 und EM 2016, war das ein Riesenschritt, den die dieses Turnier gemacht haben. Und mit ein bisschen Abstand kann man das dann, glaube ich, auch insgesamt positiv sehen. Auch wenn ich sage, so leicht wird es nie wieder ins Finale einzuziehen. Vielleicht auch für diese Generation nicht, muss man schauen.
Würdest du da mitgehen, Uli?
Also ja, sehe ich so. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem des Turniers, dass man mal überdenken müsste, die Achtelfinals einfach zu losen, um nicht so einen vorgefertigten Turnierbaum zu haben. Das ist aber jetzt rein organisatorische Art und Weise. Ich möchte noch eins zu Kroatien sagen, weil die stehen immer im WM-Finale, wie auch immer, und die haben ein paar Schlachten geschlagen. Ja. Und was man in all diesen Schlachten gesehen hat, ist tatsächlich, dass diese Truppe nie aufgehört hat, an Dinge zu glauben. Und wenn wir uns Halbzeit 1 anschauen, hat man England relativ vieles überlassen. Das, denke ich, war geplant. So in der Art, beide Mannschaften sind eher besser, wenn sie nicht den Ball am eigenen Fuß haben, mit Ausnahmen Rakitic und Modric, aber insgesamt schon eher reaktiv. Und ich glaube schon, dass Dalic das geplant hatte, dass er England ein bisschen mehr Spielanteile überlässt, um sie auszukontern, weil eben genau der Punkt da ist, wenn die nach vorne laufen, hören sie auf umzuschalten, da sind sie wirklich schwach im Umschaltspiel in die Defensive und da sind sie vor allen Dingen gegen temporeiche Teams nicht in der Lage, das vernünftig zu verteidigen. So, das heißt, ich glaube, das war prinzipiell die Idee. In der Halbzeit hat man sich dann zusammengesetzt und hat gemerkt, nee, das funktioniert nicht, wir müssen hier Initiative werden. Und das dann so zu machen, Rebic hat ein schwaches Spiel gemacht in Durchgang Nummer 1, Perisic hat ein schwaches Spiel gemacht in Durchgang Nummer 1, aber dann einfach die ganze Zeit permanent anzulaufen und immer wieder zu probieren. Es hat nichts funktioniert, aber soweit das geht bei Rebic, so richtig funktioniert das nie, kühlen Kopf bewahren und einfach weitermachen, durchziehen. Und das ist schon stark. Und auch, dass er so lange gewartet hat mit den Auswechslungen, ich hätte mir Kramaric etwas früher gewünscht. Der erste Wechsel, Pivaric, ist ja wieder verletzungsbedingt zustande gekommen, aber auch in Sachen Coaching. Das ist die Ruhe an der Seitenlinie, die ich mir vorstelle. Nicht einfach nur dazustehen. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Gareth Southgate, deswegen klingt das immer ein bisschen sowieso anders, aber das ist die Ruhe, die ich mir erwartet hätte. Alle Wechsel, die Southgate gemacht haben, Katastrophe. Mit Ausnahme 112. Minute, da musst du halt Vardy bringen für irgendeinen Defensiven, die musst du halt opfern. Aber dass du Young rausnimmst und Rose bringst, wofür? Verstehe ich nicht. Dass du Sterling rausnimmst, halte ich bis heute für einen Riesenfehler. Und Jordan Henderson rauszunehmen, ist der Einzige, der mal einen Pass schlagen kann, der das Spiel verändert, ist eine Katastrophe, um dafür Dyer zu bringen. Also hands down, mieses Coaching. Aber auf der Gegenseite Dalic genau das richtig gemacht, hat seine Spieler wieder in Szene gesetzt, hat Perisic in die Halbpositionen bringen können, hat Mandzukic drumherum arbeiten lassen. Kurzum, gutes Coaching, gut adaptiert, wahnsinnig hoher Wallungswert in Sachen Kampfeseinstellung bei den Kroaten und nebenbei einfach noch zwei Virtuosen aus der Zentrale, die auch, und da gab es so eine schöne Szene, irgendwann gegen Ende des Spiels, als Modric einen Fehlpass gemacht hat und dann fängt er an, dem nachzulaufen, den abzugrätschen und dann grinst er in sich rein und mehr musst du nicht wissen. Die wissen alle, um was es geht, um was es ging und das haben sie zu jedem Zeitpunkt des Turniers gewusst, hatten eine unglaublich schwierige Gruppe. Das war schwieriger als die ganze B-Turnierseite in der K.O.-Runde. Die haben sie überstanden und haben dann eben noch sich über, wenn ich mich komplett täusche, hatten die auch einen Tag weniger Regenerationszeit als die Engländer, plus zwei Verlängerungen in den Knochen. So, also damit kann ich leben, dass die im WM-Finale stehen und auch wenn ich journalistisch neutral an die ganze Sache rangehen würde, der Geschichte wegen, hätte ich nichts dagegen, wenn Kroatien das Ding holt.
Also mir ist das ein bisschen zu viel Lob für Kroatien, weil sie haben gegen, andersrum, wer gegen Dänemark vielleicht noch, aber gegen Russland, gegen so eine biedere Mannschaft dann auch letztlich Verlängerung und Elfmeterschießen braucht, die müssen wir jetzt auch nicht besser machen, als sie sind. Also du hast ja betont, sie wissen, um was es geht. Das ist dann eher eine Mentalitäts- als eine Qualitätsfrage, Rakitic und Modric und Mandzukic in der Achse da mal ausgenommen. Aber die sind halt auch fies zu spielen oder fies gegen die zu spielen. Aber letztlich, ob sie es jetzt mehr verdient gehabt hätten unterm Strich als England, weiß ich nicht. Also das war vor allem gegen Russland schon sehr, sehr enttäuschend und gegen Dänemark auch glücklich vom Verlauf her, dass sie da eben sofort zurückgekommen sind. Sie sind immer zurückgekommen, ja, haben auch Rückschläge jetzt wie gegen England weggesteckt, aber ich hätte also Frankreich-Kroatien ist jetzt nicht mein Traumfinale. Unabhängig davon, dass ich jetzt mit vielleicht lieber England gewünscht hätte, aber der Sieg der Kroaten war verdient. Also gestern, das steht außer Frage, aufgrund der zweiten Halbzeit, aber er war halt, aus englischer Sicht war das eben komplett unnötig. Und Kroatien, wenn man den ganzen Turnierverlauf nimmt, dann haben sie am Anfang richtig überzeugt mit der Gala gegen Argentinien vorneweg. Das war toll. Und da habe ich auch viel, viel mehr dann eben von der K.O.-Runde erwartet. Und dann sind sie aber auch in diesen Modus verfallen, wie alle anderen auch. Und haben da das Risiko und die Offensivwucht deutlich zurückgeschraubt, weil anders ist eben nicht zu erklären, dann, dass man gegen Russland auch selber so einfallslos spielt, dass man eben sich nur übers Elfmeterschießen qualifiziert. Also
ja, wobei so, gegen Russland haben sich, ja, okay. Gegen Russland haben sich aber natürlich einige schwer getan. Also wenn da einfach 10 Mann 140 Kilometer laufen und eigentlich gar nicht den Willen haben, ihre eigene Hälfte ohne Visumsantrag zu verlassen, dann, also haben sich viele jetzt schwer getan in dieser WM. Aber man kann schon, glaube ich,
dann aber eher kein Ruhmesblatt für die WM als, oder für die Teilnehmer als Kroatien da jetzt nochmal explizit in Schutz zu nehmen. Die haben sich dann eben, die haben es eben nicht besser gemacht als die anderen.
Okay, ich glaube,
also das war für mich das, im Prinzip das traurige Signal dieser WM, dass Russland mit der Art des Fußballs bis ins Viertelfinale und fast sogar ins Halbfinale gekommen wäre. Das ist ja Wahnsinn. Also bei allem Respekt und ihren begrenzten Möglichkeiten, die muss man einbeziehen und alles und Laufleistung und alles wunderbar. Aber sorry, ja, war nicht so meine Welt.
Ja, das kann man, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen. Und wenn wir das schon sagen, bei Russland habe ich es immer erwähnt, bei Kroatien muss man auch sagen, eine außergewöhnliche Laufleistung. Hoffen wir einfach, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Kroatien hat das größere Herz gezeigt in diesem Spiel. Und da gibt es verschiedene Gründe für, warum man das auf dem Platz gesehen hat. Taktisch haben sie Dinge gut gemacht und England ein paar Fehler gemacht. Coaching-mäßig gab es für England nicht mehr die Unterstützung von der Seitenlinie, wobei man gesehen hat, immer wenn Southgate ein bisschen Zeit hatte, mit den Spielern zu reden, eben zum Beispiel vor der Verlängerung, dann fanden sie wieder so ein bisschen zurück. Und vielleicht kommt dann auch noch als letzter Faktor ein bisschen mit dazu, dass du halt mit Modric, mit Mandzukic, mit Rakitic drei Spieler hast, die absolut entscheidend waren. Und die ersten beiden sind 32 Jahre alt, der letztgenannte Rakitic 30 Jahre alt. Das heißt, für die war das, glaube ich, auch so dieses Gefühl, wir haben jetzt nur vielleicht nur noch diese eine Halbzeit-WM. Und deswegen müssen wir jetzt auch wirklich alles reinwerfen, was du auf der Gegenseite so nicht gesehen hast. Also ein Konglomerat aus vielen Dingen, die gut gemacht wurden von Kroatien, schlecht gemacht wurden von England und dann steht da eben ein kroatischer WM-Finalist. Aber die Frage bleibt ja, Uli, und du hast jetzt schon mehrfach so angesetzt, deswegen darfst du anfangen und dann bin ich gespannt, was Thomas noch ergänzen möchte. Wie bewerten wir denn jetzt dann als Gesamtfazit Englands Abschneiden bei dieser WM 2018?
So, jetzt wird der Kurzpass zu einem ganz weiten. Nein, also kurzum, England ist gerade mittendrin im Prozess. Die haben gute Nachwuchsarbeit geleistet, die auch erfolgreich war in den letzten Sommern, was die Junioren betrifft. Die haben vieles getan im Bereich Trainingssteuerung, haben in Burton-upon-Trent da ihr neues Zentrum stehen, das ein bisschen Clairefontaine nachvollzogen ist. Und Gareth Southgate hat den inneren Klinsmann in sich entdeckt.
Also revolutioniert
so ein bisschen, genau, einfach den Fußball, macht das ein bisschen neu. Das tut alles gut, da Dinge aufzubrechen. Also kurzum, England hat eigentlich keine Chance gehabt aufs Halbfinale. Wenn das Turnier halbwegs normal verlaufen wäre, in Anführungszeichen, wären sie spätestens im Viertelfinale raus gewesen. Das wäre da, hätte ich sie vorher hingesetzt. Jetzt waren sie im Halbfinale. Das ist eine Erfahrung, die all diesen Spielern nutzen wird, die sich jetzt da eben nicht gezeigt haben. Du musst den Rakitic, Modric und Mandzukic, ist das auch alles nicht zugeflogen. Die haben bittere Niederlagen hinnehmen müssen, um jetzt genau das haben zu können. So, jetzt hat England diese Erfahrung bekommen. Der Prozess ist früher weitergegangen, als viele das geglaubt haben. Die Stimmung in England, und das ist etwas, was ich Gareth Southgate sehr, sehr positiv anrechne. Die sportlichen Dinge habe ich eine ganz eigene Meinung zu, aber rein von der Stimmung, die er verbreitet hat, das ist lange nicht mehr so zu sehen und zu hören gewesen. Die Presse war unisono mit England, und zwar nicht mit überzogenen Erwartungshaltungen aller wir werden Weltmeister, sondern mit einem ganz sympathischen It's coming home. Und auch viele verschiedene Rassen, die in England zusammenleben, die wirklich friedlich und miteinander gefeiert haben und einfach wieder den Fußball gerne gesehen haben. Nicht das, was die goldene Generation entzweit hat, auch dass die Vereine untereinander wahnsinnig zerstritten waren, auch die Spieler intern wahnsinnig zerstritten waren, sondern ein Zusammengehörigkeitsgefühl und wirklich Stolz, das ist immer ein blödes Wort und ich habe da auch immer ein bisschen Bauchweh, aber Stolz, dieses Trikot zu tragen. So, und das ist etwas, was wahnsinnig gut ist. Southgate hat eben viele, viele Dinge auch in diesem FA-Verband entstaubt, hat Dinge sich getraut, die manchmal auch nur der Aktion wegen waren, hatte ich das Gefühl, macht aber nichts, wenn es am Ende funktioniert hat, super. Das heißt, das ist ein Turnier, das England jetzt erstmal vorangebracht hat in allen Dingen, was Stimmung betrifft, was einfach jetzt ihm auch Zeit gibt, weiterzuarbeiten. Auch wenn ich kein Fan seiner Arbeit bin im sportlichen Sinne, trotzdem hat er es verdient, jetzt nach diesem Turnier. Auch da kann man komplett geteilter Meinung sein, weil England hatte gar keinen Gegner und den einzigen Gegner, oder ja, der eine war außer Konkurrenz mit Belgien, weil es einfach um nichts mehr ging, das haben wir auch gesehen, und der zweite Gegner gegen Kroatien haben sie verloren. Aber nichtsdestotrotz, jetzt darf er erstmal 2 Jahre weiterarbeiten, darf das, was er jetzt hier installiert hat, weiter umsetzen. Es werden weiterhin junge Spieler nachkommen. Die anderen Jungen, die werden sich entwickeln können in der Champions League, in der Liga, auch weiterhin in der Nationalmannschaft. Und dann haben wir eigentlich jetzt erstmal nur zugewonnen in diesem WM-Turnier, anstatt irgendwas da verloren zu haben. Also der Befund ist dann am Ende doch sehr positiv für England.
Thomas, gehst du damit?
Ja, hatte ich ja vorhin schon so gesagt, dass vor allem dann mit Abstand wird es besser bewertet als jetzt unmittelbar nach dem Aus. Die Frage, also für mich stellen sich 2 Fragen. Jetzt für die Zukunft, nämlich, was hat das für eine Wirkung auf die Premier League? Haben mehr Vereine, mehr Trainer den Mut auf eben diese jungen englischen Talente zu setzen?
Ja.
Ich nenne mal beispielhaft Loftus-Cheek. Wird Chelsea ihn behalten? Werden sie ihn wieder irgendwo hin verleihen? Und nicht nur behalten eben, sondern werden sie ihm auch mal vertrauen und ihn sich entwickeln lassen, weil nur wenn das passiert, wird auch die Nationalmannschaft auf diesem Weg weitergehen können. Oder Lingard wird er mehr Einsatzzeiten bei Mourinho bekommen, etc. Weil letztlich, das ist dann auch kein Zufall, das waren 5 bis 6 Spieler immer von Tottenham dabei, weil Pochettino eben auch auf jüngere Spieler setzt und weil er denen dann auch vertraut. Aber, ohne es despektierlich zu meinen, die sind ja auch jetzt wieder in die Champions League eingezogen, aber es ist dann eben in Anführungsstrichen nur Tottenham und es ist nicht die absolute Spitze. Und das kann man daran ablesen, wie sie sich das Champions League-Spiel gegen Juventus aus der Hand haben nehmen lassen letztlich. Und ja, das war im Prinzip genau das, ein Spiegelbild dieser WM. Gute Qualität, ja, aber zum letzten Schritt international dann doch ganz mit vorne zu sein, fehlte es. Und es war in beiden Fällen, weder bei der WM noch, wenn man jetzt dieses Duell mit Juventus rauspickt, in der Champions League war es nicht nötig, weil zweimal die englischen Mannschaften, eben einmal Nationalmannschaft, einmal auf Vereinsebene besser waren und auch im Vorteil waren und sich den jeweils haben nehmen lassen. Und deswegen ist es sehr, von der Entwicklung her gut wieder auf oder weiter auf die zu setzen. Und man muss aber auch eben sehen, wo kommen sie her, was können sie leisten und wie geht es weiter? Haben sie den Mut, mal den einen oder anderen ohnehin überteuerten Transfer wegzulassen und dann auch noch aus dem Ausland vielleicht? Oder steht die Liga, steht die FA, die Premier League jetzt mal so zusammen, dass sie sagen, da ist was richtig Gutes jetzt angestoßen worden, lass uns diesen Weg weitergehen? oder wird es eben nicht so sein. Und dann kann es auch ganz, ganz schnell wieder 2, 3 Schritte zurückgehen. Also jetzt bei der WM weit gekommen zu sein, ist keine Garantie, dass es schon bei der Euro in 2 Jahren wieder so laufen muss, sondern sie müssen sich von null quasi wieder erarbeiten. Also von null in dem Sinne, dass sie diesen Weg weitergehen und nicht da jetzt einen Schnitt zulassen und einen Einbruch geschehen lassen, sondern die Talente, zum Beispiel eben Loftus-Cheek, müssen weiter unterstützt werden. Und Alexander Arnold zum Beispiel hat auch sehr wenig gespielt, wäre auch eine Option gewesen für die rechte Seite.
Aber ist denn das wirklich auch realistisch? Also bisher hat doch wenig Anlass zur Hoffnung gegeben. Müssten nicht vielleicht eher die Talente, also ich habe mich schon häufiger gefragt, warum eigentlich nicht aus diesen tollen U-Mannschaften Englands der ein oder andere mal den Sprung in eine andere Liga wagt, zum Beispiel auch in die Bundesliga, weil ich glaube...
Das ist der nächste Schritt, ja klar, aber das hat mal neulich einer gesagt, die haben ja dann schon Schwierigkeiten im Ausland, wenn sie ein englisches Buffet zum Frühstück suchen. Also mit anderen Worten, die sind sehr, sehr heimatverbunden, das ist das eine, in dem Sinne, dass sie da an ihren Gewohnheiten festhalten wollen und diesen Schritt, wie andere jetzt zum Beispiel, ich sag's jetzt mal umgekehrt, Robert Huth, der in ganz, ganz jungen Jahren da in englische Akademie gewechselt ist, diesen Schritt gehen die nicht. Und ganz profan natürlich, warum gehen sie ihn auch nicht? Weil sie mit Geld zugeschüttet werden in England, sogar teilweise dann eben in unteren Ligen. Und dann haben auch wenige dann die Mentalität, den schwierigeren Weg zu gehen. Und natürlich wäre das eine Option, da mal im Ausland beim adäquaten Verein sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite sage ich aber ganz bewusst eben, es bringt jetzt nichts, einem Loftus-Cheek wieder zu Crystal Palace oder sonst wie in die Kategorie ausgeliehen zu werden. Dann ist er da vielleicht einer der Besten, kann sich aber eben nicht auf ganz hohem Niveau messen und weiterentwickeln. Dazu muss er eben bei einem Verein, schätze jetzt nicht Champions League aktuell, aber eben bei einem Verein sein, der die Perspektive hat, eben international immer zu spielen und sich dann entsprechend persönlich dort weiterzuentwickeln und das dann eben auch über kurz oder lang in die Nationalmannschaft einzubringen. Das geht bei einem Top-Verein in England. Es wäre aber auch denkbar, warum denn nicht, mal eben, keine Ahnung, vielleicht nach Dortmund, Leverkusen oder wenn man eben sich den Schritt komplett zutraut, dann auch nach München zu gehen. Aber dazu muss man eben dann vielleicht auch auf einiges, sprich Gewohnheiten und vielleicht auch auf Geld mal verzichten, der eigenen Karriere zuliebe. Und ob das dann realistisch ist, das ist die zweite Frage.
Also ich muss noch ein bisschen was dazu addieren, weil ich glaube, also da kommt mir jetzt der englische Profi, der Jungprofi an sich ein bisschen zu schlecht weg. Ja, stimmt, dass da natürlich finanzielle Dinge eine Rolle spielen, die sind aber vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Kreislauf, der wir dann, also den brauchen wir, um den Kreislauf zu schließen, da ist der Berater zu großen, großen Teilen schuld daran, weil, ja, da geht es auch wieder um Geld, aber die Berater haben schlicht keine Kontakte. Die unterhalten kaum Kontakte zu anderen europäischen Ligen, weil es einfach nicht lukrativ genug ist. Mhm. Es gibt ja eine kleine Bewegung in der Premier League, weil viele Vereine Kooperationspartner haben. Das ist ausgegangen, eins von Arsene Wenger, später dann von Chelsea aufgenommen worden, die ja alles nach Vitesse verleihen, weil die niederländische Liga zwar ein relativ hohes technisches Niveau hat, aber im Gegensatz zu den unteren englischen Ligen nicht ganz so körperlich ist. Das heißt, die in Anführungszeichen Techniker, die England rausbringt, es sind ja gar nicht die feinen Techniker in dem Sinne, sondern sind eher, sagen wir mal, relativ dynamische Spieler, die einigermaßen den Ball stoppen können. Die sollen eben einfach nicht so verheizt werden wie in den unteren Ligen, wo einfach kaum Fußball gespielt wird, sondern sehr dynamisch draufgegangen wird oder sehr athletisch und einfach eher erwachsene Männer spielen, und das tun sie gar nicht so sehr, sondern eher körperlich draufsetzen. Das heißt, da müsste sich strukturell einiges ändern. Aber, und das ist das, was mir Mut macht, die FA und die Premier League, die im Grunde ja zwei voneinander zu trennende Organisationen sind, die auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Premier League will Geld und Geld, und dann wollen sie noch Geld. Und die FA will irgendwann vielleicht mal wieder sportlichen Erfolg haben. Aber beide im Zuge des Baus dieses neuen Trainingskomplexes reden miteinander, arbeiten miteinander und versuchen, Lösungen zu finden, und das ist der allererste Schritt, und da krankt für mich alles, um jetzt in erster Linie englische Fußballlehrer auszubilden, die dann nämlich konträr zu dem, was jetzt momentan passiert, den Weg aus den eigenen Jugenden mitgehen, entsprechend dann auch Zutrauen haben zu den Spielern. Das ist ja das, was man Gareth Southgate, man kann halten von ihm, was man will, aber das muss man ihm positiv attestieren. Er hat die Jungs, die er teilweise in der U21 betreut hat, jetzt einfach mitgenommen. Er hat ihnen vertraut. Er hat gesagt, den kenne ich, ich weiß, was der tut. Jesse Lingard ist so viel besser in der Nationalmannschaft, als es bei Manchester United ist. Und da hat er schon teilweise ordentliche Spiele gemacht. Aber er ist so viel besser in der Nationalmannschaft. Warum? Weil er genau weiß, wie der funktioniert und wie er ihn einzusetzen hat. So, das ist
eine,
das,
eine kurze Verständnisfrage, Uli, weil du, das, weil du das jetzt auf die Beraterebene auch schiebst und dass das so ist mit wenig Kontakten und so weiter, das ist ein schlechtes Zeugnis dann für die, aber, aber auf der anderen Seite, wenn ich einen Spieler haben will, ein deutscher, ich nenne jetzt, was weiß ich, ein deutscher Europa League Teilnehmer interessiert sich für einen englischen Spieler, dann muss der Berater ja nicht den deutschen Verein und die Kontakte dorthin kennen, sondern es kann ja auch umgekehrt laufen.
Aber der Berater müsste zusagen.
Ja, aber ja, du meinst, der sagt dann ab, weil es eben weniger Geld in Deutschland gibt als in England.
Exakt. Und weil es einfach auch zu wenige positive Beispiele gibt, wo die Entwicklung so funktioniert hat. Also es gibt ja ganz, ganz wenige
Spieler. Die gibt es eigentlich gar nicht, oder? Wann war man in England hier?
Hargreaves.
Ja, gut. Genau. Ja, aber das ist ja nur ein positives Beispiel, oder? Genau. Ja.
Das ging, das ging aber auch über eine komplett andere Ecke, weil der ja eher aus dem amerikanischen, also aus dem nordamerikanischen Teil zufällig sich nach München verirrt hat. Aber ansonsten, also mal gucken, was jetzt mit Jadon Sancho passiert, weil wenn das funktioniert, dann dann wird das Schule machen. Guck dir an, was Borussia Mönchengladbach gemacht hat mit Reece Oxford. Okay, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt funktioniert. Ich weiß, dass die heftig interessiert sind oder waren an Ryan Brewster. Das ist auch genauso bei Leipzig. Ich weiß, dass RB Leipzig den englischen Markt jetzt nicht nur wegen Lookman, sondern grundsätzlich stark verfolgt und dass die auch wissen, dass sich da einfach einiges geändert hat. Und das ist auch Teil der Wahrheit. England hat über Jahre hinweg sehr, sehr oft gleiche Spieler produziert. Einen stämmigen Innenverteidiger, der im Grunde genommen keine Spielauslösung hat, mit Ausnahme Rio Ferdinand vielleicht. Ja, aber der Rest ist ja eher John Terry zugeteilt. Dann haben sie wahnsinnig häufig zentrale Mittelfeldspieler produziert, Box-to-Box, die einen guten Pass haben, à la Gareth Barry, aber die halt keine zwei Sprints hintereinander machen, ohne dass sie dann nicht ein Sauerstoffzelt brauchen, sondern die machen halt Dauerlauf. Und dann haben sie die ganze Zeit über diese Winger produziert, so im Stile von Aaron Lennon, brutal schnell, einfach athletisch wahnsinnig begabt, aber fußballerisch und vor allen Dingen taktisch ausgebildet, vergiss es. Und warum sollte sich auch eine Liga wie, also okay, Deutschland, da mag das vielleicht gerade mit den Wingern noch funktionieren. In den Niederlanden hast du taktisch überhaupt nicht das, was die dann brauchen, mit Ausnahme auch wieder dieser Flügelstürmer, aber da produzieren sie halt ihre eigenen. Die Niederländer haben ja genau dasselbe Problem. Und ansonsten, in Frankreich hast du technisch bessere Leute, brauchst du nicht. Du hast in Spanien, die denken ja gar nicht dran. Und Italien vielleicht noch, okay. Aber die haben halt dann einfach grundsätzlich andere Systematiken. Das heißt, es hat über lange Zeit auch überhaupt gar keinen Grund gegeben für andere europäische Top-Ligen und der Rest bringt dich ja nicht weiter, für andere europäische Top-Ligen sich überhaupt englische Spieler zu holen. Und das wird jetzt langsam besser. Jetzt gibt's auch inzwischen mal einen Gomez zum Beispiel von Manchester United, der ist 16 oder 17 gewesen, als er die ersten Schritte gemacht hat. Unglaublich guter Fußballer, sehr fein in der Technik. Jadon Sancho ist genau dasselbe. Dann da hast du jetzt ein paar Leute drin. Reece Nelson bei Arsenal, feiner Fußballer. So, und ja, Das ist genau das heißt,
auch. Da könnte sich was verändern.
Da wird sich ganz sicher was verändern. Wie gesagt, wenn die FA, die Premier League weiterhin zusammenarbeiten, wenn auch die Clubs, das sind halt Einzelunternehmen, irgendwann mal auf den Trichter kommen, nicht die großen ausländischen Trainer zu holen. Wenn ein Sarri jetzt nach Chelsea kommt, der hat genau ein Jahr, um sich zu beweisen, dann ist er wieder weg. Der wird einen Teufel tun und auf Loftus-Cheek setzen oder auf Tammy Abraham, auf Solanke ist schon weg, Chalobah, wie sie alle heißen, die da zusammen über Jahre hinweg den Jugendfußball in England dominiert haben. Die haben die Jugend-FA-Cups in Reihe geholt. Die haben die Youth Champions League in Reihe geholt. Zusammen in diesem Kern. Und ich vertrete immer noch die etwas krude These, dass die Mannschaften, die über Jahre hinweg den Weltfußball dominiert haben, Deutschland, Spanien, die wirklich über 4, 6 Jahre auch in den Qualifikationen herausragend gespielt haben, die Exportschlager sind, die haben zusammen in Akademien begonnen. Die haben einen Kern von Bayern München, von Borussia Dortmund meinetwegen und auf spanischer Seite von Real Madrid, von Barcelona gehabt. Und wenn du in England das machen könntest, diese Jungs haben in ihrem Jahrgang gezeigt, dass sie mit Abstand die Besten sind, die es gibt. Mag sein, dass das athletisch bevorteilte Jugendliche waren, die vielleicht im Erwachsenenbereich nicht ganz so schnell reinkämen. Und ich bin auch kein Freund davon, die jetzt zu nehmen als Fab Five, die reinzustecken und zu sagen, jetzt werdet mal englischer Meister. Wird nicht funktionieren. Aber in eine funktionierende Truppe, die einzubauen, peu à peu, die haben allesamt die Qualität und die dann langsam mitlaufen zu lassen, eben wie es Bayern München gemacht hat damals mit Thomas Müller, mit Bart Stuber, so immer mal wieder einen einflechten. Das würde gehen und das wäre für mich der Schlüssel dazu. Das wird aber, sind wir ehrlich, nicht passieren. Nicht bei Chelsea, das wird nicht bei Manchester United passieren. Da ist Pep Guardiola sogar noch ein Segen, weil der ja zumindest versucht, englische Spieler zu kaufen. Der holt dann halt die fertigen englischen Spieler, wird so sehr jetzt nicht die eigenen englischen entwickeln, es sei denn, er verliebt sich in einen wie Phil Foden, der sicherlich großes Talent hat. Der hat in der Aufzählung im Übrigen noch gefehlt. Der wird in Spanien auch bestens reinpassen. Aber ansonsten, die anderen großen Vereine, mit Ausnahme eben noch Tottenham und Pochettino, ist es ja völlig wurscht, welche Nationalität da spielt. Das wird nicht passieren. Aber,
also meinst du, also unterm Strich steht die Premier League weiterhin der FA im Weg.
Ja, ich hoffe, dass es besser wird, aber
naja, ab 1920 hat man ja immerhin schon mal eine Winterpause. Ich meine, daran lag es jetzt hier nicht, weil die gegnerischen Spieler fast noch mehr Spiele gemacht haben zum Teil, aber...
Ja, aber das ist ja der Nachteil 2022 dann in Katar.
Da wären ja, stimmt, ja, klar, wahnsinnig sind Vorteil gewesen. Dann haben sie sich ja schon ja, so auf ihre auch, Winterpause gefreut, ja.
Ja, vielleicht ist auch ein erster Schritt. Also Winterpause ist ja kommt ja dann jetzt dann irgendwann, aber jetzt den ersten Schritt haben wir jetzt vielleicht schon in einem Monat, nämlich mit dem früheren Transferschluss. Vielleicht öffnet das dem einen oder anderen jüngeren Spieler dann doch eröffnet das die Möglichkeit, besser Fuß zu fassen als bisher, weil eben nicht nach zwei Spieltagen noch reagiert werden kann und der Weltstar XY geholt werden kann. Das haben sie sich ja auch selber auferlegt. Und das, wenn es eine Veränderung gibt, dann sicher für die jungen Spieler, was das angeht, auch zum Guten. Aber muss man schauen, wie sich das dann in den nächsten 4 bis 6 Wochen entwickelt. Das ist alles sehr, sehr knapp jetzt nach dem Zeitfenster, nach der WM. Wenn die Transfers jetzt angestoßen werden, mit Cristiano Ronaldo ist jetzt ein sensationeller Anfang passiert, der sich Europa oder weltweit vielleicht sogar auswirken wird. Und mal sehen, wie das eben die englische Liga tangiert.
Ja, sehr gut, dass du auch nochmal Cristiano Ronaldo erwähnt hast. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass ich dazu gestern einen Kurzpass aufgenommen habe mit Christian Bernhard, den ich an dieser Stelle dann allen Hörerinnen und Hörern ans Ohr legen möchte. Meine Herren, ich könnte noch ewig mit euch beiden diskutieren. Also wirklich, ich weiß aber auch, dass Thomas noch was zu tun hat. Uli, du auch. Und irgendwann muss das Ding auch online gehen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Strich drunter. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden. Zum einen an Thomas Böker vom Kicker, der immer noch nicht bei Twitter ist. Keine Ahnung, was das soll. Thomas, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Dankeschön.
Und außerdem herzlichen Dank an Uli Hebel von DAZN @UliHebel auf Twitter, so wie es sich gehört. Uli, danke dir für deine Expertise hier, für all die Namen, die du reingeworfen hast, wo ich den einen oder anderen jetzt dann erstmal googeln muss.
Das war mir eine Freude. Macht mir noch immer mehr Freude.
Ja, wunderbar. Also man lernt wirklich immer was dazu, wenn man euch beide zu Gast hat. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Das war der WM-Kurzpass für heute. Morgen werden wir ein bisschen taktisch auf das Turnier zurückblicken und schon ein bisschen auf das Finale voraus. Also was hat sich so taktisch getan? Und es erscheint heute noch ein Tribünengespräch zum FIFA-Prozess, der ja in New York gerade noch läuft. Hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das heißt, es wird nicht langweilig hier im Rasenfunk. Wir hören uns, und zwar schon sehr bald. Macht's gut. Ciao.